Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, eurem Schlagzeugmagazin im Podcast-Format. Heute dreht sich alles um das Herzstück eures Grooves, die Hi-Hats. Los geht's!
Ihr hört Schlagabtausch, der Podcast für alle Schlagzeugbegeisterten.
Wir sind
Dirk Brandt und
Timo Ickenroth.
Mit Tipps und Hacks
und dem Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene.
Viel Spaß beim Hören!
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch herzlich zur 93. Episode des Schlagabtauschs. Mein Name ist Tim Rickenroth und mir gegenüber in Festivallaune ein gut gelaunter und wie natürlich, wir müssen wieder den Frisurtrick ziehen heute, bestfrisierter Dirk Brandt. Und das bei den Temperaturen, wo eigentlich alles schwitzig anliegt, so wie bei mir. Dirk, wie machst du das nur? Guten Morgen erstmal. Ja. Guten Tag. Hallo.
Guten Tag, guten Morgen und hallo. Ja, da können wir auch einen Song rausmachen. Guten Morgen, guten Tag und hallo. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht gehen Timo und ich doch noch auf die Ballermann-Saison zu. Wer weiß. Ja, ey, wir haben unfassbare Temperaturen. Mir läuft tatsächlich auch der Schweiß aus den Haaren heraus. Da hast du jetzt nicht so viel Probleme mit. Und ich verstehe jetzt immer Frauen auch, warum die hinten dann immer so einen Zopf machen oder die Haare so hochstecken.
Aber Dirk, der würde dir doch auch stehen, so ein Dutt.
So ein Dutt, ne? Ja, habe ich schon, kriege ich nicht hin, bin ich zu blöd zu. Ist egal. Ja, ich bewundere immer alle Männer, die sehen, ich will, und dann hängt der bei mir so eine Sekunde, ist das alles wieder auseinandergeflattert. Nee, Festivalsaison, du hast recht, wir sind gleich auch wieder unterwegs, wir nehmen heute Samstag auf.
Wer ist denn wir?
Wir ist mit Axis, weil unser neues Album ist raus. Ja genau, Self-Promotion jetzt. Unser neues Album ist raus. Wenn ihr noch nicht reingehört habt, schaut doch einfach mal bei Spotify und Co. Coming Home heißt das Album und ist ziemlich cool. Ist ja Classic Hardrock eigentlich. Sind ein paar Power-Metal-Sachen auch dabei, aber eigentlich ist es mehr so die Oldschool-Hardrock-Schiene. Und ja, da ist Festivalsaison. Und heute geht's auf ein kleines, aber sehr, sehr feines Festival. Das ist, wenn ihr aus dem Rahmen, aus dem Bereich Niedersachsen kommt, dann habt ihr da schon mal was von gehört. Das ist Rock das Ding in Balge. Und zwar sind die auch in der Wacken Foundation. Und das ist ein kleines Festival, natürlich für euch jetzt für nächstes Jahr. Aber ich finde das immer klasse. Es ist so, ja, ich würde sagen so ein Tausender irgendwie. Aber ist ja auch schon eine ganze Menge eigentlich. Irgendwie, es ist eine ganz kleine Stadt in der Reihe von nirgendwo. Und das ist sogar in der Nähe, Timo, von unserem Freund, den wir kennen, den Martin May, da in der Nähe ist das. In Niedersachsen.
Den Martin May, den Namen werden wir heute wahrscheinlich auch noch
deshalb komme ich da gerade nämlich bekommen. Drauf. Weil wir haben ja heute, wie gesagt, eine ganz spezielle Folge von euch. Und ja, damit wir jetzt auch nicht so lange drumherum labern, fangen wir einfach mal mit unserem Rundown an, Timo, damit ich überhaupt mal weiß, was mich heute erwartet. Bam!
Der Rundown ist heute ziemlich kompakt, denn nachdem ihr jetzt den Smalltalk ja bereits quasi über euch habt ergehen lassen, kommt nur noch mal eine kurze Ankündigung. Dann sprechen wir über die Geschichte der Hi-Hat. Eine sehr spannende Geschichte. Das ist zwar eine Geschichte, ist irgendwie auch doof. Egal, der Rundown läuft jetzt trotzdem weiter. Ich erzähle einfach ein bisschen weiter hier was und so und da. Da werdet ihr ein bisschen Wertes erfahren. Dann sprechen Dirk und ich allgemein mal über Hi-Hats. Also was sollte eine, ich nehme meine Hi-Hat jetzt auf jeden Gig mit Hi-Hat mitbringen, ohne dass wir jetzt auf speziellere Hi-Hats eingehen. Wir haben die Chefkoch-Empfehlungen der Woche und das war's dann auch schon. Ich habe, und es tut mir im Herzen sehr weh, im letzten Podcast nicht recht gehabt, als ich sagte, dass Tal Bergman der Schlagzeuger auf der Meatloaf-Nummer ist, die Dirk empfohlen hat. Sondern Dirk hatte recht, denn es ist Kenny Aronoff. Und belegt hat das nämlich unser treuer Hörer, der Jörg, der die Biografie von Kenny Aronoff als Beweisstück dazugelegt hat, denn die Biografie heißt Sex, Drums and Rock'n'Roll.
Yeah, super, Jörg.
Also vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören. Das finden wir ganz großartig. Wir sind ja auch fehlbar. Ja, wir haben uns heute auch im Podcast, werdet ihr auch hier und da noch hören, dass wir manchmal auch nur ungesundes Halbwissen haben. Aber wir haben ja euch da draußen. Und wenn ihr denkt, da stimmt doch was nicht, dann schreibt uns oder kontaktiert uns zum Beispiel über schlagabtauschpodcast@gmail.com oder über andere Kanäle, wie der Jörg das gemacht hat. Und dann stellen wir das natürlich im folgenden Podcast richtig, denn wir möchten nicht dumm sterben und ihr sollt natürlich auch nicht dumm sterben. Bevor Dirk und ich jetzt gleich um die Hi-Hats herum nörden, sollt ihr ein bisschen Geschichtsunterricht erhalten. Und zwar habe ich mal vorbereitet, wie denn so die Geschichte, die Evolution der Hi-Hat von sich statten gegangen ist. Und das hören wir uns doch jetzt einfach mal alle an. Also, Hefte raus, mitschreiben, Geschichtsstunde geht los. Bam.
Ich bin ehrlich gesagt sehr gespannt darüber, was du da rausgekramt hast. Also, zuhören.
Wir tauchen ein in die Geschichte der Hi-Hat, angefangen von den frühen Experimenten bis hin zur modernen Form, die wir heute kennen. Die Ursprünge der Hi-Hat sind ein heiß diskutiertes Thema. Viele beanspruchten für sich, die ersten Erfinder der Hi-Hat gewesen zu sein. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass es eine eindeutige Antwort darauf geben wird, wer genau die Hi-Hat erfunden hat. Es gibt viele Geschichten und Überlieferungen, die es wert sind, erzählt zu werden. Die ersten Schritte zur Hi-Hat begannen mit dem sogenannten Clangor. Ein Clangor besteht aus einem Becken, das am Rand einer großen Trommel montiert ist und mit einem Metallschlägel, welcher am Bassdrum-Pedal befestigt ist, angeschlagen wird. Das Becken erklingt immer zeitgleich mit der Bassdrum. Wollte man das Becken nicht hören, so konnte man den Metallschlägel wegklappen, aber es war schwierig, dies während des Spiels zu tun. Zwischen 1886 und 1929 wurden nicht weniger als 40 Entwürfe für Bassdrum-Pedale mit Klangerzeuger patentiert. Sie wurden häufig mit amerikanischen Messingbecken ausgestattet, die am erschwinglichsten waren und in der Regel nur ein Viertel der türkischen Becken kosteten, die von der Silchen Familie in die Vereinigten Staaten importiert wurden. Diese frühen Gerätschaften waren noch weit entfernt von der heutigen Hi-Hat, aber sie legten den Grundstein für weitere Entwicklungen. Ein bedeutender Fortschritt kam 1919, als Wilhelm F. Ludwig den Schlagzeuger Warren Baby Dodds beobachte und daraufhin wohl den sogenannten Snowshoe entwickelte. Die Überlieferung sagt, dass der Schlagzeugbauer Wilhelm F. Ludwig eben Warren Baby Dodds, einen der einflussreichsten Drummer seiner Zeit, auf einem Mississippi-Dampfer hat spielen sehen und Warren Baby Dodds hat wohl während des Spiels seinen linken Fuß mitgetreten oder mitgewippt. Das war dann die Initialzündung für Wilhelm F. Ludwig, den Snowshoe zu entwickeln. Diesen hat er dann auch Warren Baby Dodds vorgestellt, aber Warren Baby Dodds war nicht so sehr begeistert von dieser ganzen Gerätschaft und hat dann tatsächlich auch bis zu seinem Lebensende nie eine Hi-Hat oder etwas Ähnliches gespielt. Der dann von Wilhelm F. Ludwig entwickelte Snowshoe war ein portables Pedal. Das war damals sehr wichtig, dass die Dinge portabel und leicht waren. Man hat ja nicht wirklich ein Auto. Und dieses Pedal war ein entscheidender Vorläufer für die späteren Hi-Hat-Ständer. Dieses Gerät ersetzte bzw. war dann zeitgleich mit den Clangors erhältlich und ersetzte sie später und ermöglichte es Schlagzeugern und Schlagzeugern, einen sogenannten Afterbeat zu erzeugen, also getrennt von der Bassdrum auf den Zählzeiten 2 und 4 in einem Viervierteltakt. Der Snowshoe, damit ihr euch das noch vorstellen könnt, bestand aus zwei kleinen Becken, die mittels zweier übereinander angeordneter Holzplatten, auf der oberen Holzplatte wurde der Fuß gestellt, betätigt wurden. In den frühen 1920er Jahren experimentierte der Schlagzeuger Vic Bertrand mit neuen Ideen und entwickelte schließlich den Lowboy oder das Sock-Symbol, für was er auch ein Patent anmeldete. Diese Innovation wurde um 1925 von Silchen und Bertrand verfeinert. Der Lowboy bestand aus Holz, ähnlich dem Snowshoe, hatte aber zwei Becken mit einem Durchmesser von etwa 10 Zoll, die mittels einer Federmechanik aufeinander geschlagen wurden. Ein bedeutender Schritt in der Entwicklung der Hi-Hat war die Einführung des Low-Sock-Pedals. Dieses Gerät aus Metall, nicht mehr aus Holz, ähnelt einem Miniatur-Hyatt-Ständer mit einer Federmechanik, die es ermöglichte, die Becken mit dem Fuß zusammenzuschlagen. Es war eine Weiterentwicklung des Snowshoe und ermöglichte eine größere Vielseitigkeit im Spiel. In den frühen 1920er Jahren begann die Firma Wahlberg & Auger, die sehr viele Hardware-Sachen produzierten, diese Maschine in ihren Katalogen anzubieten. Sie waren bei Musikern in den USA schnell populär und wurden von verschiedenen Schlagzeugern weiterentwickelt. Diese Low-Sock-Pedals wurden in verschiedenen Ausführungen angeboten und verbreiteten sich rasch in der Szene. Die Sock-Cymbals entwickelten sich daher schnell weiter, da Musikerinnen und Musiker immer auf der Suche nach neuen Klängen waren, um ihre Musik zu bereichern. Diese Innovationen führten dazu, dass kleine, schnelle Splashes und gedämpfte Akzente in das Spiel eingeführt wurden und es gab immer jemanden, der die Grenze des Machbaren erweiterte. Die entscheidende Entwicklung kam dann 1926, als Wahlberg & Auger die erste quasi richtige Hyatt entwickelte. Diese neue Erfindung, auch bekannt als Charleston-Maschine, ermöglichte es, die Becken auf eine höhere Position zu bringen, sodass sie sowohl mit den Händen als auch mit dem Fuß gespielt werden konnten. Schlagzeuger wie Papa Joe Jones und Chick Webb trugen maßgeblich dazu bei, die Hyatt populär zu machen, indem sie in ihr Spiel integrierten. Der Begriff Hyatt entstand vermutlich, weil die Cymbals höher positioniert und gespielt wurden, ähnlich wie ein hoher Hut. Obwohl der genaue Ursprung des Namens unklar ist, zeigt er die evolutionäre Natur der Schlaginstrumente. Eine der bekanntesten Geschichten über die Erfindung der modernen Hyatts betrifft Papa Joe Jones, besonders bekannt geworden als Schlagzeuger der Count Basie Big Band, der als einer der Pioniere dieses Instruments genannt wird. Seine Inspiration kam 1926 von den McKinney's Cotton Pickers. Er entwickelte seine eigene Version des Lowboys, indem er die Becken höher setzte. Es gibt jedoch Berichte, dass bereits 1924 der Schlagzeuger Skip Rutherford eine Art Hyatt in aufrechter Position verwendete. Er entwickelte 1922 oder 1923 funktionierende Hyatt-Prototypen, die er dann ab 1924 nutzte. Diese Geräte ähnelten modernen Hyatts und wurden bei verschiedenen Gelegenheiten eingesetzt. Trotz seines bedeutenden Beitrags blieb Rutherford weitgehend unbemerkt, bis seine Geschichte 1994 durch Zufall bekannt wurde. 1994 erhielt Mike Morse, der zu dieser Zeit bei Silchen tätig war, ein umfangreiches Paket von Skip Rutherford. Dieses Paket enthielt Rutherfords Lebensgeschichte und detaillierte Zeichnungen seiner Hyatt-Prototypen. Armand Silchen, der Geschäftsführer von Silchen, wusste nicht, was er mit diesem Paket anfangen sollte und es wanderte von einem Schreibtisch zum nächsten, bis es schließlich bei Mike Morse landete, der es an einen Schlagzeughistoriker weiterleitete. Skip Rutherford verstarb kurz nach dem Versand des Pakets an Hitzeschlag während eines Umzugs. Seine Witwe entsorgte daraufhin all seine verbleibenden Prototypen und Dokumente, was einen erheblichen Verlust für die Schlagzeuggeschichte darstellt. Glücklicherweise blieben einige seiner Diagramme erhalten, die wichtigen Einblicke in die Frühentwicklung des Hi-Hats geben. Die Geschichte von Skip Rutherford reibt sich mit der Geschichte von Papa Joe Jones, der oft als Erfinder der modernen Hyatts genannt wird. Papa Joe Jones' Behauptung, die Hyatt 1926 entwickelt zu haben, deckt sich eben nicht mit der Tatsache, dass Rutherford ähnliche Geräte bereits einige Jahre zuvor nutzte. Papa Joe Jones' Karriere mit der Count Basie Band begann auch erst 1934, was bedeutet, dass er die Hyatt viele Jahre nach Rutherfords Erfindung erst wirklich perfektionierte. Die Entwicklung der Hyatts war folglich ein schrittweiser Prozess, der durch die Bedürfnisse der Musikerinnen und Musiker und die technischen Möglichkeiten der Zeit vorangetrieben wurde. Verschiedene Personen trugen unabhängig voneinander zur Entstehung dieses Instruments bei, wobei Skip Rutherford und Papa Joe Jones zwei der wichtigsten Namen in dieser Geschichte sind. Trotz der Unsicherheit über den genauen Ursprung der Hyatt ist klar, dass das Ergebnis viele kleine Innovationen und der Zusammenarbeit kreativer Köpfe war. Die Entwicklung der Hyatt war ein entscheidender Schritt in der Evolution des modernen Schlagzeugs. Von den frühen Clangers und Snowshoes über den Lowboy bis hin zur heutigen Hyatt hat dieses Instrument eine bemerkenswerte Reise hinter sich. Es hat sich von einem einfachen Perkussionsgerät zu einem zentralen Element des Schlagzeugs entwickelt und prägt bis heute den Rhythmus und den Groove unserer Musik. Diese Reise zeigt nicht nur die technischen Fortschritte, sondern auch die kreativen Ideen und das Engagement der Musikerinnen und Musiker, die ständig nach neuen Wegen suchen, ihren Klang und ihren Sound zu verbessern. Die Hyatt ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Innovation und musikalisches Talent Hand in Hand gehen. So viel zur Geschichte der modernen Hyatts. Nachdem wir nun alle auf dem Stand der Dinge sind, wo die Haie denn überhaupt herkommt, lasst uns jetzt mal ein bisschen darüber uns unterhalten, was so eine, ich sage jetzt mal plump, Standard-Hi-Hat mitbringen soll. Das heißt, eine Hi-Hat, die jetzt nicht auf einen speziellen Musikstil zugeschnitten ist, sondern wo man sagt, okay, ich habe eine Hi, damit kann ich Rock, Pop, Blues, vielleicht sogar Jazz und alles weitere, Metal, was einem in so einen Sinn kommt, spielen. Weil so Hi-Hats sind ja erstmal, wenn sie einen gewissen Qualitätsstandard haben, nicht günstig, weil ihr müsst ja immer dran denken, ihr kauft ja zwei Becken und nicht eines. Das heißt, auch wenn man sagt, 14 Zoll Hi-Hat, hat man trotzdem irgendwie 28 Zoll Becken am Start zusammengerechnet. Ein oberes und ein unteres, denkt immer da dran. Also von daher, also Hi-Hat will gut überlegt sein, wenn man sie kauft. Und wie sollen wir denn jetzt mal anfangen? Fangen wir mal an, aus welchem Material so eine Hi-Hat in der Regel vielleicht sein sollte, wenn sie qualitativ etwas besser sein sollte. Fangen wir mal ganz bei Null an oder wie machen wir es jetzt? Wir haben eigentlich gar keinen Plan, wie ihr merkt, wie wir jetzt loslegen sollen.
Nee, ich finde, ganz ehrlich, was ich eigentlich an diesem Thema Hi-Hat so interessant finde, Timo, ist für mich, das mag aber, obwohl ich ja so ein absoluter Snare-Fetischist bin, für mich hat die Hi-Hat eine unheimlich große Bedeutung, wie ich spiele. Und zwar wirklich tatsächlich mehr als Ride oder Crash. Bei Ride oder Crash kann ich echt mehr Kompromisse eingehen, aber wenn die Hi-Hat wirklich sich ganz scheiße anfühlt für mich, dann spiele ich auch komisch, weil ich finde, die Hi-Hat ist für mich, eigentlich sagt man ja, vielleicht auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was ist für euch das Herzstück? Also eigentlich sollte es ja die Snare sein, aber für mich spielt die Hi-Hat eine essentielle, wirklich wichtige Rolle. Wenn die mir gerade zum Beispiel im Jazz-Kontext so clunky ist und so total hart oder halt im Rockbereich eine total washy Hi-Hat. Jeder hat da so seine eigene Präferenz. Für mich ist die Hi-Hat unfassbar wichtig für mein eigenes Spielgefühl. Und wenn die Hi-Hat echt für mich sich komisch anfühlt, dann fühlt sich das Ganze für mich komisch an. Wie ist denn das für dich? Hört sich jetzt komisch an. Komisch, komisch.
Also ist ganz schön viel komisch dabei.
Ja, ist auch
das
komisch.
Das finde ich schon ziemlich komisch.
Das ist komisch.
Also ich fange auch mal da an, wo du eigentlich eben quasi angesetzt hast oder was ich auch ganz schon in der Einleitung sagte. Für mich ist auch die Hi-Hat in einem Groove von Rock und Pop, sage ich jetzt mal, vom Jazz ja ein bisschen ausgenommen vielleicht, weil es ja ein anderes Spielweise ist, aber so alles, was mit Backbeat-orientierter Musik ist, mehr oder weniger, ist die Hi-Hat für mich auch wichtiger als die Snare, was so von der Spielweise her das Ganze, aber was den Groove ausmacht. Von daher ist es natürlich schon wichtig, dass die Hi-Hat ordentlich klingt und man sich wohlfühlt. Aber ich habe mich jetzt gefragt, was meintest du eben von wegen, es fühlt sich komisch an? Das heißt, was fühlt sich denn da für dich komisch an? Aber erstmal, wir halten mal fest, eine Hi-Hat besteht normalerweise aus Bronze, man haut drauf.
W20 in der Regel.
Das heißt, was fühlt sich komisch an? Die ist ja nicht irgendwie aus Gummi oder keine Ahnung. Was ist für dich dieses Ausschlaggebende dann?
Ich glaube, das Spielgefühl, ob es zum Beispiel eine sehr weiche, was ich eben auch schon sagte, eine sehr weiche Hi-Hat ist, ob es eine sehr definierte Hi-Hat ist, das heißt, wo du den Stockschlag wirklich hörst oder ob der Stockschlag untergeht oder ob es zum Beispiel im Metal-Bereich, die Hi-Hat, die ich selber bei Axis benutze, ist sehr, finde ich schon sehr clunky, sehr hart, weil die muss ich halt durch Gitarren durchsetzen, die muss ich auf großen Bühnen durchsetzen, die muss ich hören, ne? Und ich glaube, das sind so diese Faktoren. Und wenn ich da bei der, zum Beispiel speziell im Jazz, diese Rock-Hi-Hats hätte, dann würde ich mich, oder im Blues mit dem Orgentrio, dann würde ich mich nicht wohlfühlen.
Aber da sind wir schon speziell. Du unterscheidest jetzt schon in der Musikrichtung.
Ja.
Wir wollten unseren Hörern auch erstmal mitgeben, was man so eine To-Go-Hi-Hat haben sollte.
Okay, das
vielleicht.
Ich glaube, okay, To-Go-Hi-Hat, okay, da habe ich dich was falsch verstanden. To-Go-Hi-Hat sollte für mich einen sehr definierten Stockanschlag haben. Das heißt, der wirklich der präzise ist, der da ist. Und sie sollte für mich aber einen guten Chick-Sound haben. Also wenn ich die Hi-Hat zusammentrete. Aber die Stockdefinition wäre für mich trotzdem wichtiger als der Chick-Sound. Also, versteht man das?
Ja, ne? Ich verstehe es.
Gut. Ja, ich bin ja gerade selber überlegen, wie man das. Also, weil der Chicksound oder die geöffnete.
Also, der Chicksound ist das, was du meinst, wenn die Hide auf getreten wird. Das
getreten
heißt, der Sound,
wird, genau.
Der hervorgerufen wird, wenn man die Hide einfach bei einem Kuh zum Beispiel durchtritt.
Genau, zum Beispiel. Genau, genau. Aber der ist für mich nicht so wichtig als die Stockdefinition. Also, eine Hide muss für mich eine ganz klare Stockdefinition haben. Das würde ich für mich so unterschreiben, ja.
Da würde ich aber mit unterschreiben. Mhm. Also die Stockdefinition ist natürlich super wichtig, weil sonst hört man ja viele Nuancen nicht, die man vielleicht machen möchte. Auch
absolut.
Vielleicht mal schnellere Figuren und so weiter und so fort. Gerade wenn man vielleicht an Sechzehntel Sachen denkt und so weiter. Ja, wenn man Kompromisse eingehen müsste, wäre ich auch so wie du. Dann würde ich sagen, der Chick-Sound ist, also der getretene Hi-Sound ist nicht so wichtig wie der geschlagene Hi-Sound. Einfach, weil man ihn auch noch nicht so oft verwendet.
Genau.
Und der auch prinzipiell erstmal auch für die meisten Sachen überhaupt nicht wichtig ist. Wenn wir jetzt mal Jazz wieder außen vor lassen vielleicht.
Ja, absolut.
Ich finde noch, die sollten bei einer Öffnung, wenn man die Hide also öffnet beim Spielen, das heißt, ich schlage die Hide und möchte einen Sound, also einen geöffneten Hide-Sound erreichen, dann sollte der Sound nicht zu glockig sein, nicht zu hart, sondern, also ich stehe da auf also einen weicheren Klang.
Ja.
Wenn man damit was anfangen kann jetzt auch. Es ist immer super schwer, solche Klänge zu beschreiben. Ne? Genau, das wäre so meine To-Go-Hide, wo ich sagen würde, okay, damit könnte ich jetzt Kompromisse eingehen in jeder Musikrichtung, sagen wir es mal
ja,
so.
Ja, ja. Ja, nö, wär ich bei dir. Für mich, wo du eben wenn du die Hi-Hat öffnest, da hätte ich ganz gern, also wenn wir jetzt auch bei Hi-Hat-Öffnung sind, das heißt, du öffnest die Hi-Hat auf der Un zum Beispiel oder auf der letzten Sechzehntel, da hätte ich ganz gerne auch, dass diese Öffnung durchkommt. Da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Hi-Hat-Paare. Daher, es gibt ja unheimlich viele Hi-Hat. Und es gibt Hi-Hats für mich in meinem eigenen Arsenal, wo ich sage, da funktioniert das super. Und dann auch Hi-Hats, wo ich sage, nee, das ist mir nicht catchy genug oder wo diese Öffnung hart genug durchkommt. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Funk-Sachen spiele, so zum Beispiel David Garibaldi, will ich eine, wenn ich da mit Hi-Hat-Öffnungen arbeite, will ich auch, dass die ganz klar herauskommen. Und im Blues-Bereich zum Beispiel, wenn ich eher so eine halb geöffnete Hi-Hat spiele, da ist es für mich eher, dass der Sound sehr weich ist. Also eher so, dass die Hi-Hat mehr so ein bisschen so einen Reitfaktor mehr hat zum Teil, auch
so
wenn ich so
washy
schaffe.
Wird man dazu
ja,
sagen,
washy,
ne?
Washy. Ja, darf aber auch nicht zu undifferenziert. Also soll schon, ihr merkt schon, liebe Zuhörer, ich glaube, das ist echt schwierig da, also auch die gleiche Sprache zu sprechen, weil jeder definiert das ja auch ein bisschen für sich anders. Und das meinte ich auch eben mit diesem Wohlfühlfaktor an der Hi-Hat. Es gibt so Hi-Hats, ich bin ja sehr viel auf Festivals, wo ich mit Rental-Equipment, also mit Backline-Equipment arbeiten muss. Und da ist es, wenn ich da echt eine beschissene Hi-Hat habe, hört sich jetzt doof an, es gibt eigentlich keine, das ist ja immer von auch typabhängig. Aber da ist so, die Hi-Hat ist ganz wichtig. Das Erste, weil ihr müsst das so wissen, wenn man so auf Festivals ist, ich habe natürlich einen Rider. Ein Rider ist von mir eine aufgelistete Form, was ich gerne als Schlagzeuger hätte. Aber zu 99% der Fälle kriege ich das nicht. sondern man muss immer Kompromisse eingehen. Und das Erste, was ich aussuche, ist eigentlich die Hi-Hat. Also nicht das Reitbecken, keine Crashbecken, weil Crashbecken, da haut man drauf und irgendwie, boah, macht Krach. Das funktioniert. Aber die Hi-Hat ist für mich, da muss ich mich wohlfühlen, weil ganz wichtig im Rock-Pop-Bereich, für mich 90% spiele ich auf der Hi-Hat. Und das ist so das Erste, wenn ich denn die Chance habe, dass ich mir da, und ich darf mehrere Paare, oder es sind mehrere Paare, die ich zur Verfügung habe, wo ich mir als Erstes immer die Hi-Hat aussuche, dass ich da mich halbwegs zu Hause finde.
Mhm. Kann ich verstehen. Eine Sache wäre bei der Hi-Hat vielleicht noch wichtig, die ich eben gar nicht gesagt habe, die sollte keine störenden Obertöne haben. Also irgendwie, manchmal haben Hi-Hat so einen komischen Ton, den man da gar nicht haben will. So Frequenzen, die dann in das Set mit reinschwingen, wo man denkt, was ist das jetzt hier? Und auch, das ist auch interessant, je fester ich die Hi-Hat zutrete beim Spielen, da ändert sich ja auch der Sound der Hi-Hat. Das heißt, manche Hi-Hats, wenn man die sehr fest zuzieht, haben die wirklich ganz, ganz seltsame Obertöne, die wirklich stören. Und bei manchen ist das eben nicht so sehr der Fall. Aber ich nehme dich jetzt mal ein bisschen mal ins Kreuzverhör.
Okay.
Also ein bisschen, vielleicht mal so ein Leitfaden zu haben. Also, wenn wir jetzt mal eine Hi-Hat haben, dann würde ich schon sagen, tendiert man am ehesten dazu, so hoffe ich zumindest, weil es einfach klanglich so der Fall ist. Man gilt immer Ausnahmen bestätigen die Regel, aber B20 oder B8 Bronzebecken.
Ja.
Einfach, weil das sind die hochwertigeren Legierungen, die wir in dem Schlagzeugbereich haben bei Becken. Vielleicht mal ganz kurz, B20 Bronze heißt 20% Zinn, 80% Kupferanteil und B8 ist eben 8% Zinn und 92% Kupferanteil. Beiden Legierungen wird ja bestimmte Klangeigenschaften nachgesagt, aber welche Hi-Hat hättest du denn jetzt bei deinen Hi-Hats, die du jetzt so mitnimmst in deinen Standard-Repertoire?
Also für mich, glaube ich, die meiste Allround-Hi-Hat, die ich zurzeit unheimlich gerne relativ überall verwende, ist die Sabian Anthology, die Low-Hat. Das ist
B20 Bronze.
Ja. Das ist im Moment so meine absolute To-Go-Hi-Hat. Das ist so, die ich überall, die für mich einen Washi-Sound hat, die trotzdem scharf klingen kann, aber auch weich, auf so die die du auch gut halb geöffnet spielen kannst. Weil das ist nämlich auch so ein Faktor, Timo. Eine halb geöffnete Hi-Hat hat auch, wenn du die lange spielst, auch manchmal entwickeln diese komische Obertöne, wo es dann ich das Gefühl habe, es scheppert mehr. Und die ist für mich unheimlich smooth, die ist immer da, die ist immer präsent. Das ist so meine Hi-Hat, wo ich sage, yo, die ist es.
Okay, also bis aber bei B20 Bronze, was auch der Legierung nachgesagt wird, dass sie vielseitiger ist als B8 vom Sound her. B8 wird immer gesagt, es sind etwas greller und dadurch eher für laute Musik im Einsatz, aber ja. Das muss ja auch nichts heißen. Es gibt auch natürlich, wie gesagt, andere B8 Hi-Hats, die super auch in leiseren Umgebungen natürlich super funktionieren. Bei der Größe hast du es, glaube ich, noch nicht gesagt.
Ich habe gesagt 14 Zoll. Zoll. Genau. Aber
14 Zoll.
Jetzt.
Ja, aber.
Früher war mein Trend 13 und jetzt ist es tatsächlich 15. Das heißt, ich finde auch ganz interessant, dass auf einmal, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen trendy auch, oder aber schon der Trend zu großen Becken, auch zu großen Ride-Becken, zu großen Hi-Hats dementsprechend auch geht, was früher so in dem Sinne noch war. Früher war, ich weiß noch, als ich so anfing damals, war es so 13 Zoll Hi-Hats, war total funky. Und dann kam auf einmal so ein 20er Zoll Ride-Becken, 20er Zoll Ride-Becken war normal. Und jetzt ist es auf einmal, ja, 22 und größer. Das ist natürlich schon eine ganz interessante Sache, dass man auf einmal so ein, durch das 22 Zoll große Ride-Becken hat man, glaube ich, auch einfach eine größere Hi-Hat verwendet, die sich natürlich auch dann ganz anders durchsetzt im Klang. Ich habe ja gerade erzählt, die Becken sind größer geworden. Ich habe gesagt, 22er Ride-Becken, früher waren 20 Zoll Ride-Becken. Und bei den Hi-Hats habe ich auch das Gefühl, also 14 ist immer noch das Standardmaß. Und dann dazwischen ist halt 13 oder 15. Was verwendest du denn?
Bevor ich das jetzt beantworte, trotzdem noch mal die Frage. Was ist für dich jetzt, du hast ja geswitcht so ein bisschen von der 13er zur 15er quasi, ne? Was hat für dich damals den Reiz der 13er ausgemacht?
Ein kurzer Sound, der schnell weg war.
Und bei der 15er jetzt dann?
Genau, weil die Ride-Becken immer größer geworden sind. Also für mich hat es damit was zu tun, weil die meisten Ride-Becken, die man früher gespielt hat, waren 20 Zoll. Und jetzt ist es ja eigentlich schon 22 Zoll mittlerweile, was normal ist. Und ich glaube einfach, dass ich dazu auch ein passendes, also die 14er ist genau in der Mitte, aber ich finde eine 13er Hi-Hat und ein 22er Reit passte für mich nicht mehr so gut zusammen. In der ganz wichtig, wir reden über unsere beiden Soundvorstellungen. Das ist Timo und Dirk. Das heißt, jeder kann das komplett anders sehen. Wenn ihr jetzt sagt, ich spiele mit einer 11er Hi-Hat, weiß ich gar nicht, ob sie gibt, dann ist das auch völlig in Ordnung. Das muss jeder, wie gesagt, da hat jeder seine Präferenzen. Und ich fand halt einfach, dass sich die 15er besser zum 22 Zoll Reit ins Klangbild, dass die sich besser ins Klangbild fügt. Das war für mich so der, und es ist egal, welche Serien das sind. Ob das, wie gesagt, ich bin Serien-Endorser, das weiß man aber auch und du auch. Das ist egal, ob das jetzt HH war oder HHX oder AA. Das ist eigentlich völlig egal. Bei mir ist immer, was passt und was brauche ich auch gerade. Ne? Also bei mir muss auf gar keinen Fall auch irgend so ein Becken, nur HH-Becken sein. Also ich mische die wirklich alle lustig durcheinander für das, was ich gerade an Klangvorstellungen habe. Und das war für mich eigentlich wichtig, dass ich dachte, dass ich empfunden habe, die 15er Hi-Hat fügt sich einfach besser ins Klangbild herein.
Also ich habe noch nie eine 13er Hi-Hat besessen, sondern standardmäßig natürlich mit 14 Zoll gestartet. Jetzt spiele ich meistens eine 15 Zoll Hi-Hat. Eine Sabian Artisan ist das.
Ja.
Die sich fast in wirklich jede Musik, die ich so spiele, einbettet. Würde ich vielleicht jetzt nicht zwingend nehmen, auch in einem Metal- oder sehr Hardrock-mäßigen Umfeld, aber für das, was ich so mache, auch für Pop, finde ich die absolut okay. Die ist vielleicht nicht ganz crisp genug dann hier und da, ja, aber das sind dann Kompromisse, die ich gerne eingehe tatsächlich. Dann habe ich noch, ich habe auch noch 14 Zoll Hi-Hats. Da ist eine dabei, das ist eine, ich habe es extra nochmal nachguckt, weil ich es immer vergesse, das sieht man schon gar nicht mehr, nämlich auch das Logo oben drauf. Ich muss mal genau nachgucken, das ist eine, na, wo habe ich es denn aufgeschrieben? Genau, eine Sabian AA Flathead.
Oh, die kenne ich nicht.
Die auch, sagen wir für so Pop- und Funky-Musik sich sehr gut eignet. Die nutzt
ja,
dann auch.
Ja, weil sie ist schnell da.
Genau, die ist schnell, schnell da, wirklich diese Flathead, also das heißt, Flathead heißt, dass das Bottle, also das untere Becken flach ist, sogar noch Löcher hat. Und das ist der Sound echt sehr, sehr schnell.
Heißt die nicht Quickbeat? Kann das
sein? Nee, ich glaube, Quickbeat ist das nicht von, ist das, oh, jetzt kommen wir wieder. Quickbeat, sind das nicht, peiste Becken? Oder vielleicht ist das jetzt
nee,
ein Bigbeat?
Nee.
Und ist es Silch Quickbeat?
Quickbeat ist Silchen, genau. Ja,
aber
das ist Zildjian.
Liebe Silchen-Leute und Sabian und Peiste und wie sie alle heißen da draußen, verzeiht uns, wenn wir nicht alle eure Serien auswendig können.
Genau.
Aber wir können uns gerne mal alle zum Testen schicken.
Absolutely.
Aber, also das sind meine zwei jetzt, 14 Zoll, aber meistens die 15 Zoll Hi-Hats. Ja. Wie stehst du denn zu 16 Zoll Hi-Hats? Das war ja auch mal vor ein paar Jahren so ein Trend in der Drummer-Szene.
Ja. Tatsächlich, ich habe ein paar von Sabian, jetzt komme ich aber gerade auch nicht, ich glaube aus der Apollo-Serie, meine ich. Boah, müsste ich jetzt auch. Was ich daran halt finde, die waren sehr dünn. Die waren jetzt also nicht, wo man denkt, 16 Zoll wären jetzt sehr schwer. Nee, nämlich gar nicht, sondern die sind sehr dünn. Und für Jazz und fürs Orgentrio, ja. Popnummern für mich nein. Singer-Songwriter, wo es leise, darum geht, leise zu spielen, vielleicht auch mit Hot Rods zu spielen, vielleicht auch mit Besen, wiederum ja. Weil die 16 Zoll, die öffnen natürlich erstmal sehr schwer, weil die haben natürlich auch Gewicht. Und ist aber definitiv eine Spezial-Hi-Hat. Wie ein Spezial-Snare-Drum-Schlag. Die ist sehr speziell. Sehr, sehr speziell. Und würde ich nicht zu jedem Gig mit hinnehmen. Definitiv nicht.
Da stimme ich dir zu. Ich hatte mal eine 16 Zoll Hi-Hat von UFIP. Ich weiß auch die Serie nicht mehr, leider.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu etwas, was ganz interessant ist, weil du sagtest, die 16 Zoll Hi-Hat nehme ich eher für Jazz und für leisere Sachen. Größere Hi-Hat heißt nicht lauter unbedingt. Und genau. Ich war auch damals unfassbar überrascht davon, wie sanft und geschmeidig diese Hi-Hat funktionierte.
Ja.
Das war genau das, was man eigentlich, wenn man denkt, oder das, was ich eigentlich nicht erwartet hatte, sondern es war genau das Gegenteil eingetreten. Und das fand ich super spannend an der 16 Zoll Hi-Hat. Also, auch mal, wer ein bisschen mal experimentieren möchte, also größeres Hi-Hat-Becken heißt nicht, besser für Metal zum Beispiel.
Nein, unbedingt. Sonst. Nein. Weil die öffnen, ist ja ganz klar, wir haben mehr Gewicht, die sind größer, die öffnen schwerer. Zum Beispiel ein Trend, den ich nicht mitgegangen bin. Jetzt mal einfach, wir verlassen nicht richtig das Thema. Es ist im Moment eigentlich auch sehr trendy, große Crashbecken zu spielen. Und ich bin tatsächlich bei meinen 16, 18, eventuell mal ein 17er dazwischen oder bei Axis ist es dann auf der einen Seite anders. Aber für mein normales Set spiele ich tatsächlich immer noch 16er und 18er Crashbecken, weil da geht, ist ja auch der Trend hin, 18 Zoll, 20 Zoll Crashbecken. Ist ja ein ganz, ganz großer Trend auch dahin. Aber das ist für mich, nö.
Also ich spiele auch nur noch ganz selten 16 Zoll.
Echt? Ja, guck mal, ich tatsächlich nicht. Ja. Ich spiele ja
meistens 18er und auch ab und an schon mal ein 20er. Ist aber dann auch kein Crash, sondern es ist
Crash
ein
Ride.
Light Ride.
Okay, da, die schließe ich jetzt auch. Sowas habe ich auch. Aber ich wüsste jetzt nicht. Nee, na, ich habe auch gar keinen 20er Crash. Also ich habe tatsächlich bei Axis einen 19 Zoll Crash, weil die aber, das ist 16, 17, 18, 19, weil die vier Stück, die passen auch super zusammen. Aber im normalen Bereich oder so bei Subsignal oder welchen normal, nehme ich erstmal nicht vier Crashbacken, ist viel zu viel Arbeit. Die sind ja echt schwer. Die, also da bin ich echt also eher der Minimalist geworden. Also da habe ich mal Go-To Crashbacken 16, 18 und dann 14, 15er Hyatt und meistens 21 oder 22er Reit. Ganz selten nur noch ein 20er Reit.
Ja, ich hatte ja vor kurzem hier auch für den Podcast die Sabian Stratos Symbols getestet. Da hatte ich ja 16, 18 und 20 Zoll Crashes. Und ich habe ja dann tatsächlich das 18 Zoll Crash aus dieser Reihe auch gekauft. Ich habe es gekauft, Leute. Ich habe es nicht geschenkt bekommen. Ja, also ich musste die Sachen kaufen. Also
kaufen.
Ich musste die Sachen kaufen. Wir kriegen Firmen geschenkt. Ganz wichtig, wir sind weiterhin unabhängig hier. Ich habe das also dieses 18 Zoll Becken gekauft, weil ich fand, dass das von den dreien aus dieser Serie einfach wirklich am besten geklungen hat. Ich bin also auch kein 20 Zoll Fan. Und 16 Zoll mittlerweile nur noch in bestimmten musikalischen Umgebungen. Aber bevor wir jetzt weiterhin hier auf Crashes rumreiten, lass uns doch weitergehen zu dem Gewicht der Hyatt. Erstmal was Allgemeines. In der Regel, und auch die Ausnahmen besteht in die Regel, ist das untere Becken schwerer als das obere Becken. Jetzt weiß ich aber auch, dass Drummer teilweise das einfach switchen, weil sie den Sound geiler finden. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich probiert. Und es gibt auch Schlagzeuger, das ist vielleicht aber nicht mit dem Gewicht zu tun. Ich habe einige Videos die letzte Zeit gesehen von dem großartigen Jazz-Drummer Max Roach. Wer Max Roach nicht kennt, auschecken. Der, das sieht auf vielen Videos so aus, spielt als oberes Hyatt-Becken ein kleineres.
Das habe ich auch schon mal gedacht. Da habe ich gedacht, ob ich mich verguckt hätte.
Das sieht nach 14 Zoll aus und nur nach 13 Zoll aus oben.
Interessant. Ja, ich habe das nur mal irgendwann mal wahrgenommen, aber habe das nie weiter nachverfolgt.
Ja.
Ja, interessant. Also ich glaube, der natürlich in Serienproduktion, einer, der das wirklich gemacht hat, boah, ich hoffe, das ist jetzt eventuell Halbwissen, das ist jetzt nicht recherchiert, liebe Leute, dass Steve Gett seine Becken umgedreht hat. Bei Zildjian in seiner Serie, die er da hat, der Signature-Becken. Und früher, als das nicht war, hat er, so wie ich das wirklich aus der Vergangenheit, aus den 80er, 90ern noch weiß, hat er die Becken immer umgedreht. Aber ganz wichtig, bevor ich da jetzt echt riesen mit, ich werde das nochmal, oder
wir rufen einfach
vielleicht
Gett
geht er
mal
ja
an,
dran. Vielleicht
gleiche
geht er ja
Nacht,
dran.
Wenn wir
genau.
aufgenommen haben
vielleicht
und
geht er zum Abend
das
dran. Ich werde das aber nochmal nachforschen. Aber ich meine, das wäre nämlich so, dass er, man wundert sich nämlich bei ihm, weil ich habe nämlich irgendwo mal auf irgendeinem Festival seine Becken gespielt und da war wirklich das obere schwerer als das untere, die dann auch speziell so gekennzeichnet waren. Das ist echt interessant gewesen. Und ich meine, wie gesagt, ich check das nochmal aus, aber ich meine, da ist viel Schönes dabei, was ich gerade gesagt habe.
Jetzt kommt auch, vielleicht weißt du das, weil ich weiß es nicht, aber vielleicht kannst du die Frage beantworten. Macht denn ein schwereres Becken oben die Hi-Hat trockener? Was ja zu Gets Sound
nach meiner Meinung
passen
ja.
würde. Ich würde auch gefühlsmäßig sagen.
Und meistens, jetzt kommt es auch noch hinzu. Nicht immer. Oh, ganz vorsichtig wieder. Meistens ist das untere Becken stärker gehämmert als das obere in vielen Serien. Und wenn du das dann natürlich auch, weil für mich ist eine Hämmerung, das Becken macht das Becken immer trockener, als wenn das Becken einfach nur abgedreht ist. Klar, eine Hämmerung, dann hast du wieder Wellen, wieder Frequenzen werden wieder gekappt halt irgendwie. Und das würde auch zu der These, die du gerade aufgestellt hast, eigentlich passen nach meiner Meinung.
Also wenn wir da draußen Beckenexpertinnen oder Experten haben, schreibt mal gerne eine E-Mail an schlagartoschpodcast@gmail.com und berichtet uns mal, wie sich das Klangverhalten ändert. Erstens mal durch die Hämmerung, eines Hyatt-Beckens und auch durch die Drehung, also oberes Becken schwerer als das untere und umgekehrt natürlich. Aber jetzt mal zurück zum Gewicht nochmal allgemein. Dann ja. Go Hyatt. Schätze ich mal, ist auch gefühlsmäßig gesagt wahrscheinlich eher so ein normales, mittleres Medium-Gewicht, ja, wie man so schön dazu sagt. Nein. Also nicht super schwer, auch nicht super leicht, sondern einfach genau. So mittleres Gewicht.
Absolut.
So Standard. Ne? Vielleicht noch dazu gesagt, schwere Becken, würde ich sagen, sind vielleicht wieder etwas durchsetzungsfähiger. Und du hast ja eben schon die 13 Zoll angesprochen, die automatisch auch weniger Gewicht haben als die 14 oder 15er. Die sind dann aber schneller von der Ansprache. Ja. Könnte man das so allgemein mal in den Raum schmeißen?
So würde ich vorgehen,
oder? Und was wir noch nicht besprochen haben, ist auch, dass natürlich Becken verschiedene Profile haben. Das heißt, wie ist die Form vom Rand hinten zur Kuppe und wie ist die Kuppe selbst auch geformt? Und es gibt natürlich alles Mögliche von flach gewölbt über kuppelig, sowohl unten als auch oben. Manche haben Wellen noch an der Seite, die sind dann wellig. Ich habe ja eben meine Hyatt erwähnt, die ein Lochmuster unten auch in Bottom Hyatt hat. Normale To-Go-Hyatt, was würdest du sagen? Einfach relativ normales Beckenprofil oder würdest du da auf was Bestimmtes hindeuten?
Nee, ich glaube, die ist leicht gehämmert, das untere Becken. Das untere Becken, wie du gerade schon gesagt hast, ist leicht schwerer als das obere und wird sich nach meiner Meinung immer in diesem 14-Zoll-Rahmen bewegen. Da liegt man immer richtig, glaube ich, mit. Weil die kannst du für verschiedene Sachen anwenden.
Jo, jetzt haben wir sehr viel über Becken gesprochen. Lass uns auch mal was hören. Dirk und ich haben ja schon unsere To-Go-Becken erwähnt. Diese sollt ihr jetzt auch mal in quasi mehr oder weniger Gearcheck vom Schlagabtausch hören. Das heißt, Dirk wird jetzt zwei seiner Hi-Hats vorstellen. Nein, er zeigt mir gerade, er wird sogar 30 seiner Hi-Hats vorstellen. Nein, das soll nur drei heißen, ne? Er wird drei seiner Hi-Hats vorstellen und ich werde, ach komm dann, auch lass drei. Mich nicht lumpen, werde ich auch drei Hi-Hats vorstellen. Welche das sind, erfahrt ihr dann gleich im Gearcheck. Aber bevor wir in unseren Gearcheck gehen, haben wir nämlich auch ein paar Menschen befragt. Und zwar nicht irgendwelche Menschen, sondern Menschen, die sich damit professionell beschäftigen. Ein paar Shops haben wir nämlich angeschrieben, die euch ihre Empfehlung für eine To-Go-Hyatt jetzt mal nennen möchten. Auch völlig losgelöst von Marke und Preis, habe ich denen auch gesagt. Und damit ihr einfach mal verschiedene, nicht nur Dirks und meine Meinung, sondern verschiedene Meinungen hört, was andere sagen, was eine To-Go-Hyatt mitbringen sollte, welche sie empfehlen und vielleicht auch, wie sie klingen soll. Und da hören wir jetzt mal rein in die O-Töne von diversen Shop-Mitarbeitern.
Hey, liebe Schlagzeugfans, mein Name ist Joachim Schmidt aus der Drumstation in Maintal. Wir sind das Schlagzeugfachgeschäft im Herzen von Europa und es gibt uns seit fast 30 Jahren. Spezialisiert sind wir vor allen Dingen auf Akustikdrums. Finden könnt ihr uns in Maintal im Ortsteil Dörnigheim. Das ist etwa 10 Autominuten von Frankfurt am Main entfernt. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall und eine Tasse Kaffee gehört bei uns zum guten Ton. Danke an das Team vom Schlagabtausch, dass wir hier unsere persönliche Empfehlung abgeben dürfen. Kicksnare und Hyatt bilden das Fundament eines Grooves. Die Hyatt agiert da ja vor allem als Timekeeper, kann durch Öffnen und Schließen aber auch spannende Akzente setzen und bietet auch angecrashed interessante Sounds. Wie immer gibt es natürlich die verschiedensten Klangfarben, von trocken und rauchig bis hin zu obertonreich und spitz. Es kommt natürlich ganz auf den eigenen Geschmack an und natürlich auch auf die Musikrichtung, in der man tätig sein möchte. Eine schöne Allround-Hyatt, die ich auf die sprichwörtlich einsame Insel mitnehmen würde, ist die Siltjen Avedis Newbeat Hyatt in 14 Zoll. Das Spannende an diesem Beckenpaar ist das ausgewogene Frequenzspektrum. Ein durchsetzungsstarker Sound mit schönen Obertönen und genug Low-End, um voluminös zu klingen, kennzeichnet diese Heads. Getreten entwickelt sich ein direkter Chick-Sound, der leicht geöffnet und angecrashed gut kontrollierbar bleibt. Eine Hyatt geeignet für einen bunten Mix an Stilistiken. Erhältlich sind diese Becken auch in 12, 13 oder 15 Zoll. Im Preisbereich bewegen wir uns für die 14 Zoll Becken um die 500 Euro. Es handelt sich um ein echtes Arbeitstier und ein tolles Allround-Instrument. Kommt auf jeden Fall mal vorbei. Wir freuen uns auf euch und gerne trinken wir eine Tasse Kaffee mit euch, um dann ein bisschen über Hi-Hats und Drums zu nerden. Eure Drumstation in Maintal.
Jo, hallo, mein Name ist Martin May. Ich freue mich, bei dem Podcast Schlagabtausch mit dabei sein zu dürfen und euch mal meine Hi-Hats vorzustellen. Ja, dann haben wir hier ein Groove Hi-Hat, ein 15 Zoll. Irgendwie habe ich mir damals in einem Musikgeschäft mehrere Hi-Hats durchgehört und habe festgestellt, 14 Zoll ist vielleicht doch nicht so cool, 15 Zoll ist ein bisschen flexibler, weil es einfach ein bisschen dunkler ist. Und wenn irgendwo störende Frequenzen sind, dann kann ich ja welche rausdrehen einfach. Ja, ich werde euch das mal vorspielen. Das war das 15 Zoll Groove Hi-Hat. Ich habe hier auf der rechten Seite dasselbe nochmal in 13 Zoll hängen. Ist natürlich wesentlich kleiner, aber ich habe mir gedacht, eine andere Klangoption bei diesem Schlagzeug ist manchmal ganz cool. So, wir haben jetzt hier Explosion Heads aus der AAX-Serie, 16 Zoll. Die sind richtig groß. Moritz Müller ist ein deutscher Schlagzeuger. Der spielt auch 16 Zoll Hi-Hats. Ich fand das irgendwie immer abgefahren, wenn der irgendwelche Songs in seiner Band The Intersphere spielt. Und man denkt eigentlich gar nicht dran, dass das ein 16 Zoll Hi-Hat ist, aber hammergeil. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, sowas brauche ich auch, gerade gegenüber dem 23 Zoll Ridebecken, dass ich da ein bisschen was Größeres mache. Ich benutze dieses Hi-Hat auch nicht, um Double Bass Parts zu spielen, das Hi-Hat so halb offen zu lassen, weil ich glaube, das wird einfach zu wuchtig. Aber ich spiele euch das mal vor. Ja, ich hoffe, euch haben die Becken gefallen. Wenn ihr irgendwie für euch selber mal ein neues Becken sucht, geht einfach mal in den Fachhandel rein und schaut euch da die Sachen mal an. Weil am besten ist, man nimmt seine eigenen Stöcker mit und probiert die Sachen aus, weil ja, die meisten spielen eben halt nicht doch nicht 5A, sondern vielleicht ein anderes Modell und das macht manchmal sehr viel mit dem Klang. Und ihr müsst es eben halt einmal selber ausprobieren, damit ihr auch das Gefühl kriegt, wie das Becken reagiert. Ja, viel Spaß weiterhin.
Ja, moin zusammen, der Olli hier, Olli Blahak vom Drum Center in Köln, dem mittlerweile ältesten Schlagzeugladen Deutschlands mit 41 Jahren hier in der Kölner Innenstadt. Erstmal hallo an alle Zuhörer und Follower vom Schlagabtausch Podcast und natürlich schöne Grüße an den Timo und an den Dirk und vielen Dank fürs Fragen nach meiner bescheidenen Meinung zum Thema Hi-Hat, Lieblings-Hi-Hat. Der Timo fragte mich, kannst du das mal irgendwie kurz zusammenfassen, aber nur eine. Ihr hattet ja schon mal einen Beitrag im Podcast, da ging es ja um Ridebecken und da waren das die drei Lieblings-Ridebecken. Das war so ein bisschen einfacher, jetzt ist es so, wir haben ja gerade Sommerzeit, ne? Und dann gehst du in die Eisdiele und holst dir ein Eis und dann steht jetzt einer vor dir und sagt so, ja, Lieblingssorte. Oh, klar, Schoko, Erdbeer, Stracciatella, Melone, whatever. Ja, eine. Ach so, eine. Das ist dann so ähnlich wie mit der Hi-Hat, ne? Was ist jetzt die eine Hi-Hat, die meine Lieblings-Hi-Hat wäre? Da kam mir so eine spontane Eingebung. Auf jeden Fall ist es Siljan. Ich hätte auch vielleicht bis vor einer Weile noch gesagt, eine 14er Newbeat von der Avedis-Serie und bin aber schon seit längerem eher so in Richtung Car-Siljan unterwegs und hätte da auch immer gesagt, ganz normal die Standard 14 Zoll Hi-Hat, die hat einen satten Chick, die hat irgendwie nette Akzente, die du rausholen kannst, und die ist vor allen Dingen nicht zu laut. Ne? Problem ist ja oft mal so ein bisschen, man spielt irgendwas und ja, so ein Groove, wenn die Hi-Hat zu laut ist, ist es einfach nicht so im Gleichgewicht, wie man es gerne hätte. Und das Ganze setzt sich halt auch fort, wenn dann mikrofoniert wird, egal live oder im Studio. Die Hi-Hat kommt ja auch überall mit durch. Also aus meiner Ansicht sollte sie einfach nicht zu vordergründig sein. Da funktionieren diese Silgen super aus der K-Serie. Und ich mache ja bei uns im Laden hier auch so relativ simple Snare-Drum-Videos. Die klingen aus meiner Sicht super effektiv, sind aber tatsächlich mit zwei Mikrofonen gemacht. Und da ist es so, da muss ich die Hi-Hat einfach einbetten. Und jetzt nehme ich immer gern so eine 14er K und bin dann irgendwann drauf gekommen, dass die 15er Versionen sich dann noch ein Ticken besser machen. Und zwar ist das dann die Light Hi-Hat oder noch lieber, weil jetzt lege ich mich mal tatsächlich fest auf eine Hi-Hat, Casilgen 15er Sweet Hats. Die Sweet, da ist ja die Kuppe ein bisschen größer und die Kuppe ist anschließend nicht mehr so überarbeitet, also abgedreht. Die ist einfach nur naturbelassen, deswegen sieht die auch braun aus. Die Hi-Hat, ach, die macht sich super. Ne? Dann haben wir ja das Glück, wir trommeln das ja nicht selber hier, sondern ich habe halt gute Bekannte, einen Alex Vesper oder den Heiko Braun, dem stelle ich das hin und die spielen und sind null irritiert und sagen, funktioniert prima. Ich habe es nachher super auf dem Mikrofon drauf, finde ich, ist eine super Hi-Hat. Gibt bestimmt ganz viele Meinungen und ganz viele Leute, die was anderes gerne spielen. Es ist ja am Ende auch ein bisschen musikabhängig, ne? Ja, soweit meine Meinung dazu. Einfach mal schnell formuliert. Casilgen 15 Sweet Hats. Ja, vielen Dank fürs Zuhören in diesem Beitrag und weiterhin alles Gute für Timo und Dirk vom Schlagabtausch-Podcast. Wir vom Drum Center freuen uns natürlich über jeden, der uns besuchen kommt oder uns bei Instagram folgt oder bei Facebook und der mal in unsere 250 YouTube-Videos reinschaut. Ihr findet uns im Netz unter drumcenter.de und auf den Social-Media-Plattformen eigentlich alles unter Drumcenter Cologne. In diesem Sinne, vielen Dank und ja, weiterhin viel Spaß beim Podcast hören.
Vielen Dank an dieser Stelle an die Shops, die uns jetzt hier mit ihrem Audios unterstützt haben. Und jetzt gehen wir mal zum Gearcheck über. Dirk stellt drei Hi-Hats vor und ich stelle drei Hi-Hats vor. Und zwar die, die in unserem Besitz sind und die wir sehr gerne verwenden. Ich beginne meine Hi-Hat-Vorstellung mit den von Drummer Stanton Moore mitentwickelten Sabian 14 Zoll Crescent Fat Hats. Ein Hi-Hat-Paar, das speziell für den renommierten Drummer Stanton Moore entwickelt wurde. Sie sind aus B20 Bronze und optisch haben sie ein Natural Finish. Die 14 Zoll Crescent Fat Hats zeichnen sich meines Erachtens durch einen funkigen, dabei aber dennoch erdigen und tiefen Sound aus. Diese Hi-Hats bieten trotz ihres eher dunklen Sounds eine gute Durchsetzungsfähigkeit, auch bei höheren Lautstärken, sind aber auch in leisen Umgebungen sehr angenehm. Ich nutze sie wirklich sehr, sehr oft in jazzigen Situationen, vor allem dann, wenn ich einen Swing-Rhythmus auf einer Hi-Hat spielen muss. Ein weiterer Pluspunkt dieser Hi-Hats ist der definierte Chick-Sound. Das obere Becken hat eine traditionelle Abdrehung, das untere Becken hingegen hat eine breitere Abdrehung. Bei beiden Becken sieht man ganz klar die Hämmerung. Diese Hi-Hats empfinde ich wirklich als sehr, sehr vielseitig und musikalisch, daher eine meiner Favoriten. Es folgen nun die Sabian 14 Zoll Crescent Fat Hats in Aktion. Als nächstes stelle ich euch gerne meine leider nicht mehr erhältlichen Sabian AA 14 Zoll Flatheads vor. Diese Hi-Hats liefern einen tollen Sound bei vor allem akzentuierter Musik und funkiger Musik und ich verwende sie sehr gerne, aber auch in anderen Musikrichtungen wie bei Pop-Gigs, bei Top 40, alles was irgendwie mit Dancefloor zu tun hat und auch bei Studioaufnahmen. Ein besonderes Merkmal ist das luftdurchlässige flache, deswegen Flatheads, untere Becken, das eine schnelle Ansprache und klare definierte Sounds ermöglicht. Luftdurchlässig ist es deswegen, weil es drei Lochausstanzungen hat. Hier ein kleiner Eindruck der Sabian AA 14 Zoll Flatheads. Meine dritte Wahl sind die Sabian 15 Zoll Artisan Hi-Hats. Diese Hi-Hats sind im Natural Finish und bestehen aus B20 Bronze. Sie kombinieren ein leichteres Top-Becken mit einem mittelschweren Bottom-Becken, was zu einem warmen und tiefen Klang mit einer sehr hohen dynamischen Bandbreite führt. Beide Becken sind dicht gehämmert, was ihnen einen traditionellen Klang verleiht. Dennoch sind sie vielfältig in verschiedenen musikalischen Kontexten einsetzbar. Sie haben einen trockenen, dunklen und komplexen Ton, der durch eine definierte Stockansprache und einen klaren Chick-Sound besticht. Sie bilden eine gute Mischung aus traditionellem und modernem Klang mit warmen, tiefen und dynamischen, vielfältigen Sounds. Lasst uns mal hinhören. Bevor wir nun Dirks Hi-Hats hören, möchte ich an dieser Stelle darauf aufmerksam machen, dass es auch ein Video zu diesem Gear-Check gibt, der heute ja etwas anders ist als sonst. Dirk und ich haben also unsere Soundbeispiele eben nicht nur audiomäßig aufgenommen, sondern jeder von uns hat auch ein Video dazu gemacht. Das heißt, dort könnt ihr die Hi-Hats nicht nur hören, sondern auch sehen und natürlich auch uns bestaunen. Also schaut mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Das ist der Schlagabtausch-YouTube-Kanal. Einfach Schlagabtausch-Podcast eingeben, dann findet ihr uns. Und nun gehen wir mal weiter zu Dirks Hi-Hat-Vorstellungen.
Ja, jetzt bin ich dran mit meinen Favorite Hi-Hats. Auch wiederum wie bei Timo drei Paare. Ich habe sehr unterschiedliche Paare gewählt. Und als allererstes möchte ich euch meine To-Go-Hi-Hat vorstellen im Moment. Das kann sich auch hin und wieder mal wieder ändern. Aber das ist im Moment absolut meine Favorite Hi-Hat. Sie ist aus der HX-Serie. Sie ist in Zusammenarbeit mit dem großartigen Schlagzeuger Jojo Meyer entwickelt worden. Und zwar ist das aus der Serie Anthology, aus der HX-Serie. Und ich habe mich für das Low-Bell-Modell entschieden. Und sie ist im 14 Zoll. Und das ist für mich so eine Hi-Hat, die einfach für ganz, ganz viele Stilistiken unheimlich viel vereinbart. Das Interessante ist, das untere Becken wiegt 1318 Gramm und das obere Becken 1010 Gramm. Und dadurch, dass das untere Becken etwas schwerer ist, Low Bell deshalb auch, weil die Hi-Hat-Puppe relativ klein unten und oben ist. Und ich habe dadurch einen sehr guten Chick-Sound. Als nächstes möchte ich euch meine 15 Zoll Hi-Hat vorstellen aus der Artisan Serie und zwar im Brilliant Finish. Und dieser Hi-Hat ist wesentlich schwerer als die Anthology Hi-Hat. Und zwar hat das untere Becken hier sage und schreibe 3585 Gramm und das Top-Becken hat 2585 Gramm. Das heißt, der Chick-Sound, es ist die Hi-Hat an sich erstmal, fangen wir mal damit an, ist wesentlich lauter. Wesentlich obertonreicher durch das Brilliant Finish. Und jetzt hören wir mal hier rein. Jetzt die Hi-Hat nochmal einzeln angespielt. Ihr merkt, durch die Schwere der Hi-Hat-Becken öffnet sich die Hi-Hat auch viel schwerer, ist aber trotzdem sehr hart und prägnant im Chick-Sound, im Feel und aber ich trotzdem eine sehr feine Stockansprache. We'll be right back. Als nächstes möchte ich euch noch meine 16 Zoll Apollo Heads aus der AA-Serie vorstellen. 16 Zoll ist schon Crashbeckengröße mittlerweile. Aber im Moment sehr trendy. Die Heads sind sehr dunkel, sind sehr fett im Sound, finde ich, aber auch sehr boschy, sind sehr träge durch 16 Zoll. Von der Schwere her sind sie gar nicht mal so schwer. Da würde ich eher sie ansiedeln. Hier stehen keine Grammzahlen dabei. Da würde ich sie eher in die Anthology-Serie reinordnen. Also die Artisan-Becken sind definitiv schwerer. Und durch 16 Zoll sind sie träger. Und ja, hört doch einfach mal rein. Ihr merkt schon, vom Chick-Sound ist... schon was anderes, ne? Wirklich sehr trocken. So, ihr habt ja jetzt von Timo und mir von jedem mal drei Hi-Hats gehört. Jetzt ein ganz, ganz interessanter Tipp von mir. Was man eigentlich, man kauft ja natürlich eine Hi-Hat immer als Paar. Was ich aber im Moment immer öfter mache, dass ich die Hi-Hat-Paare untereinander mische. Das heißt, dass ich zum Beispiel ein unteres Becken von, ich sag mal von der HAX-Serie, einfach mit einem Top von der AAX-Serie zum Beispiel kreuze. Und da ergeben sich für mich erstmal, es ist dann viel uniker, weil es ein Hi-Hat-Sound, den so keiner besitzt, sondern ich, weil ich den gerade in Anführungszeichen kreiert habe. Und ich finde, man kommt dann manchmal auf ganz, ganz interessante Klangbilder. Ich will es mal wirklich so nennen. Das finde ich immer unheimlich spannend, wenn man die einfach mal miteinander tauscht. Und das ist so ein Tipp von mir einfach mal an euch. Einfach mal, wenn ihr zwei oder drei Hi-Hat-Paare besitzt irgendwie oder auch mal zum Beispiel mit einer X-Hi-Hat spielt, weil ihr Double Bass drum spielt oder einfach weil bestimmte coole Hi-Hat-Figuren macht, tauscht die mal miteinander. Es ist unheimlich interessant, das obere und untere Becken einfach mal fernab von Marken, Serien einfach mal zu tauschen, mal gucken, was ergibt das für ein Hi-Hat-Klangbild.
Da habe ich jetzt spontan auch eine Idee. Also das habe ich auch schon gemacht, natürlich. Aber die spontane Idee lautet jetzt, du hast ja drei Hi-Hats getestet, ich habe drei Hi-Hats getestet. Ob wir jetzt mal, ich habe zum Beispiel zwei 14-Zoll Hi-Hats getestet, ob ich das einfach jetzt mal tausche,
ja,
wie die dann klingen. Und dass wir das einfach auch mal uns anhören.
Dann würde ich auch sagen, das machen wir jetzt gerade mal. Einfach mal Ton ab.
Und jetzt haben wir ja noch gesagt im Podcast, dass man Becken auch untereinander mischen kann. Und jetzt sind das natürlich alles drei ganz verschiedene Paare. 14, 15, 16. Aber der Timo hat ja das Beispiel von Max Roach genommen. Und jetzt nehme ich einfach mal auf dem Unterteil von der Apollo Hi-Hat, das lasse ich, Aber obendrauf nehme ich jetzt das Anthology-Becken. Und zwar das Top-Becken. Dann bin ich mal gespannt, was da für ein Klang kommt. So, alleine vom Aussehen her, das sieht schon ziemlich funky aus. Und ehrlich gesagt, hätte das Timo nicht gesagt, so habe ich das, glaube ich, noch nie Hi-Hats gespielt. Also, untere Becken ist ein 16-Zoll Apollo Hi-Hat-Becken. Und oben on top ist das Anthology Becken mit 110 Gramm. Und jetzt mal nur den Chick-Sound. Das fand ich nämlich ganz interessant gerade.
Finde ich schon mal mega.
Machen wir mal so ein typisches Reibbecken-Pattern.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war genug über Hi-Hats. Ihr habt jetzt schon einen Hi-Hat, eine Hi-Hat-Overdose, eine Überdosis Hi-Hat. Aber die Hi-Hat ist halt so ultra wichtig. Deswegen war uns auch mal es ein Anliegen, das hier mal ausführlich zu besprechen. Und es war auch ein Hörerwunsch, dass wir uns da mal drüber auslassen. Genauso wie wir schon mal die Rides das gemacht haben. Das heißt, in Zukunft folgt wahrscheinlich dann auch noch eine Folge über Crashbecken. Und da habe ich ein bisschen Angst vor.
Oh, China is my loving. Ja.
Oh, I know. Oder Spezialbecken im Allgemeinen.
Das Spezial ist
Weil
völlig
Spezial
dein
ist
Thema.
Ja mein Thema.
Spezial.
Ja, Spezial ist mein Thema. Liebe Hörer und Hörer, nachdem ihr jetzt so tapfer wart, sind wir jetzt auch am Ende der 93. Episode des Schlagabtauschs, aber ihr kennt uns, wir lassen euch nicht gehen ohne unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Und ich bin heute so frei und beginne einfach mal
mit
deiner Erlaubnis natürlich nur.
Der Orangensaft, ich freue mich jetzt
schon. Zu hören.
Oh.
Nein, es ist kein Getränk, es ist auch nichts zu essen. Es ist eigentlich auch mehr oder weniger nichts zu kaufen. Es sei denn, man ist nicht Amazon Prime-Mitglied. So, also, ich habe nämlich, und das ist ja eigentlich dein Metier, du hast auch schon die letzte Zeit immer ein paar Dokumentationen empfohlen.
Cool.
Ich empfehle jetzt auch eine Dokumentation. Und wer unseren Podcast und Dirk und mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen, weil ich das Video von Metallica zu Nothing Else Matters gesehen habe. Also, das da war damals das schwarze Album. Und dazu gibt es eine Dokumentation. Und die Dokumentation nennt sich Classic Albums Metallica, mehr ist es nicht, so von 2001, also ich weiß gar nicht, warum bis jetzt die Dokumentation mir nicht schon mal aufgeploppt ist irgendwo. Regie geführt hat Matthew Longfellow und es gibt natürlich Interviews, Archivmaterial und natürlich auch Performances von Metallica. Das Ganze dauert 50 Minuten, also ist auch keine Spielfilmlänge, kann man sich echt mal zwischendurch sogar mal, wenn man mal Zeit hat und beim zum Beispiel Zahnarzt sitzt und Wartezeit hat, sich gerne angucken. Oder auch bei der Behandlung, auch nicht schlecht eigentlich, auch eine Empfehlung, bei der Zahnarztbehandlung Podcasts hören. Dann hat man nämlich nicht so diese schönen Geräusche vom Zahnarzt, von den Zahnarztgeräten im Ohr. Aber das ist eine andere Empfehlung, kommt vielleicht nächste Woche dann. Aber jetzt wisst ihr ja schon Bescheid, da brauche ich nächste Woche keine mehr zu machen. Aber diese Dokumentation finde ich super cool, weil ich halt eben, das ist mein Ursprung, da fand ich es ganz toll nochmal zu sehen, wie die das Album aufgenommen haben. Wie die darüber gesprochen haben, ganz interessante Dinge und wie viel tatsächlich, das denkt man meistens gar nicht, so wie viel wirklich auch Hirnschmalz in so einem Album dann drinsteckt und auch wie das produziert wurde. Bob Rock war der Produzent damals. Die haben, keine Ahnung, zig Spuren auf einem einzigen Song liegen, wo, was weiß ich, keine Ahnung, gefühlt 50 Gitarren dann drauf sind. Die haben sich mit dem Schlagzeugsound unglaublich viel Mühe gegeben. Auch interessant zu sehen ist, dass Studio-Drumset von Lars Ulrich, das er dort spielt, denn es besteht aus zwei verschiedenen Drumsets und es ist kein Tama, das kann ja schon an der Stelle schon mal gesagt sein, obwohl er ja jahrelanger Tama-Endorser ist, aber im Studio damals hat er Cratch-Drums gespielt und zwar die Bass-Drums aus einer anderen, von einem anderen Kit als die Toms beispielsweise. Bei den Snare-Drums bin ich mir jetzt nicht ganz sicher und ich weiß aus sicheren Quellen, dass, obwohl er Silchen-Endorser ist, er im Studio 15 Zoll Sabian Hi-Hats gespielt hat. Aber das sind immer ein paar Sachen, die man auch in der Doku nicht erzählt bekommt, die ich aber jetzt aus einem anderen Podcast, den ich auch schon mal empfohlen habe, den Drum History Podcast, nämlich erfahren habe, auch da immer wieder gerne mal reinhören, wenn man im Englischen mächtig ist. Aber das ist meine Empfehlung. Wer ein bisschen Studio-Nerd auch ist und sich mal über die Entstehung eines Albums, er muss ja kein Metallica-Fan sein dafür, aber einfach über die Entstehung eines so ikonischen Albums mehr wissen möchte, wie das Ganze vonstatten geht, die Metallica Doku Classic Albums.
Coole Empfehlung. Metallica. Also wie gesagt, über das Album, da habe ich auch schon eine Doku gesehen. Ich weiß nicht, ob es die ist, aber auf jeden Fall unheimlich sehenswert und hörenswert. Also finde ich unheimlich interessant. Das Interessante, ich habe tatsächlich auch eine Doku. Und zwar, aber völlig anderes Thema. Wer mich kennt, der weiß, dass ich früher relativ viel Musicals auch gespielt habe. Und ich habe eine Doku gefunden, auch bei YouTube, die aufgeploppt ist und vom Südwestrundfunk, vom SWR. Und die heißt Hinter den Kulissen der großen Musicals. Und zwar, Leitsatz darunter ist, teure Tickets, wer verdient an Starlight Express, König der Löwen und Co.?
Ich kann eins beantworten schon mal, nicht die Musiker und Musiker.
Nein. Und das ist echt eine super interessante, also mich hat das sehr interessiert. Und zwar, es geht jetzt gar nicht darum, also so irgendwem, oh, der ist jetzt Millionär daraus geworden, sondern man hat quasi zum Beispiel angenommen, man sagt jetzt einfach, ein Ticketpreis für ein Musical ist angenommen 100 Euro. Und dann hat man diese 100 Euro quasi aufgeschlüsselt, wie diese 100 Euro sich zu sein, dass zum Beispiel 16 Euro Betriebskosten sind, 10 Euro Personalkosten, 2 Euro Bühnenrückbau, 16 Euro Lizenzkosten, dann Gewinnbeteiligung, Überschuss, sonstige Kosten, Marketing. Und das ist alles ganz, ganz interessant. Das ist so aufgeschlüsselt worden, wer denn eigentlich was verdient und dann eigentlich wie teuer. Und jetzt kommen wir auch wieder, das ist zwar da als Musical-Darsteller, so eine Musical-Darsteller aus Bildung, wie viel die kostet, was die dann hinterher verdienen eigentlich, wie viel die Musiker verdienen, wer denn eigentlich den Reibach macht. Ich möchte gar nicht so viel erzählen darüber. Die Doku geht eine knappe Dreiviertelstunde. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das alles belegt. Ich fand es einfach interessant, weil man fragt sich ja, das Gleiche fände ich auch nochmal cool, muss ich nochmal recherchieren, auch für Rockkonzerte, weil so ein Rammstein-Ticket, Helene Fischer oder auch Taylor Swift, die ja bei uns jetzt gerade in der Nähe von Gelsenkirchen war, dreimal Schalke-Stadion auftrat, das finde ich schon holla die Waldfee. Und wer da dran eigentlich verdient? Und ich fand das interessant. Oder überhaupt, wo das Geld dann weggeht, wie viel dann der Überschuss ist und wie gesagt, finde ich sehr interessant, auch für uns Musiker besonders. Also wer sich dafür interessiert, das ist meine absolute Empfehlung der Woche, einfach mal so ein bisschen da rein einzutauchen in die Tiefe. wie viel bei so Musicals und so, ja, hinter den Kulissen der großen Musicals, wer verdient an Starlet Express und Co. Fand ich eine super interessante Doku. Und wenn ihr da auch beim irgendwo mal sitzt oder im Freibad, ja, kann man ja mal reinhören. Genau.
Oder wenn das Wetter wieder schlechter wird. Sehr gut. Alle Links dazu findet ihr natürlich in den Shownotes, wie zum natürlich alle anderen Links zu diesem Podcast ebenso. Also schaut unbedingt auch mal dort rein. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die 93. Ausgabe des Schlagabtauschs. Nächste Woche kommt dann wieder ein neuer Schlagabtausch-Sticker mit allen wichtigen News, was so in der Szene und sonst so von sich statten geht. Wenn ihr zwischendurch Langeweile bekommt, schaut gerne mal auf Dirks und meinen Social-Media-Kanälen vorbei und natürlich auch in den Schlagabtausch-Social-Media-Kanälen wie unseren Instagram-Account und natürlich auch unseren Facebook-Account und unseren YouTube-Kanal. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer habt eine tolle Sommerzeit. Ich denke mal, dass die Ferien fast überall mittlerweile begonnen haben. Für die, die Urlaub haben, genießt es. Für die, die noch arbeiten müssen, schwitzt nicht so viel. Wichtig ist immer, gesund und munter bleiben. Gesundheit ist mit das oberste Gut, was wir haben. Also nehmt euch das bitte zu Herzen. Kommt erstmal gut durch diese Woche. Und das letzte Wort gebe ich natürlich ab an den braungebrannten Dirk.
Boah, braungebrannt, das wäre schön, ey. Hammer, das wär's mal. Ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf, bleibt uns gewogen, wie immer mein schöner Satz. Es sind immer noch stürmische Zeiten da draußen, wenn man so sieht mal wieder, was in der
ich
Welt
hätte jetzt
so
was
um
passend.
Sich geht.
Es sind,
lass was passendes
es sind
erzählen.
Hitzige Zeiten.
Es ist, oh, der Pöt, du hast völlig recht. Wie der Timo gerade sagt, es sind hitzige Zeiten. Es ist echt verdammt warm. Ich freue mich auf euch. Wie gesagt, hört in den Podcast rein, empfehlt uns weiter. Und ich würde sagen, in 14 Tagen hören wir uns wieder. Euer Podcast-Team, Dirk und
Timo. Tschüss.
Tschüss.